Ganz herzlich willkommen zu Folge 29 von Nicht noch ein Politik-Podcast. Heute mit einem besonderen Gast, einem Politiker. Das ist ja eigentlich nicht sehr, das ist ja eigentlich naheliegend. Ne? Ein Politik-Podcast hat Politiker aber nicht nur, bei mir sogar eher selten. Du, Janosch Dahm bist, ich fange mal, das war blöd. Ich setze neu an. Ganz herzlich willkommen zu Folge 29 von Nicht noch ein Politik-Podcast. Und zwar ganz herzlich willkommen an dich, Janosch Dahm.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, nicht dafür. Schön, dass du da bist. Für alle, die dich nicht kennen, Janosch, du bist Arzt, du bist Politiker, du bist bei Bündnis 90 Die Grünen, du bist Bundestagsabgeordneter seit November 2020 und wir werden heute über alles Mögliche sprechen, über Gesundheitspolitik, ist ja naheliegend, aber auch vielleicht über Verteidigung, über Tech und wir schauen einfach, wo das Gespräch uns hinträgt. Ein bisschen zu deinem Werdegang. Du hast Humanmedizin studiert, wie ich schon angedeutet habe. Du hast als Unfallchirurg und Notfallmediziner gearbeitet in der Luftrettung und auch als Oberarzt im Rettungsdienst und bist dementsprechend mit viel Expertise viel praktischer Expertise aus dem Gesundheitssystem am Start. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir von dieser Expertise gleich ein bisschen profitieren werden. Ja, ich habe es schon gesagt, du bist Notfallmediziner. Die erste Frage, wenn Deutschland ein Patient wäre, in welchem Zustand wäre er oder sie? Was sind die größten Leiden? Wo ist der Patient Deutschland vielleicht auch resilient? Was läuft gut, was läuft schlecht? Was würde dir aus ärztlicher Sicht Sorge bereiten, so metaphorisch gesehen?
Ich würde sagen, Deutschland wäre ein Patient, der ein bewegtes Leben hinter sich hat, der durchaus in den vergangenen Jahren, weil er vielleicht viel Sport getrieben hat oder sich gesund ernährt hat, eigentlich eine gute Ausgangsbasis, der erfolgreiches und auch gesundes Leben bisher hinter sich hat, aber jetzt in einer sehr kritischen gesundheitlichen Situation ist, die auch nicht mit einem einfachen Pflaster aufkleben oder einem kurzen Medikament gelöst ist, sondern die vielleicht eher vergleichbar mit einer schweren chronischen Erkrankung, die jetzt auch akute Symptome zeigt, den Patienten und seine Behandlerinnen und Behandler vor große Aufgaben stellt, deren Ausgang noch ungewiss ist.
Chronische Probleme, Ausgang ungewiss, das klingt so mittelgut, aber wenn es einfach wäre, hätten wir nichts zu besprechen. Und was wären so ein paar chronische Geschichten, die du gerade siehst, im Lande oder etwas, wir können auch die Metapher langsam verlassen. Was ist so deine Perspektive auf Deutschland im März 2026? So, was sind die großen Baustellen, was ist das, was passieren muss aus deiner Sicht gerade?
Also ich schaue auf das Land und auf viele Gespräche, die ich mit Menschen habe, so, dass ich ein Land erlebe, was tief verunsichert ist. Nicht nur, weil international erkennbarermaßen vieles aus den Fugen scheint, sondern weil die großen Krisen unserer Zeit angekommen sind und sich bemerkbar machen in dem bis dato der friedlich und unbescholtenen Leben einer Bundesrepublik der vergangenen Jahre. Viele Gewissheiten, von denen die Menschen in ihrem Alltag profitiert haben oder immer ausgegangen sind, also beispielsweise, dass wir billige Gratis-Rohstoffe von Russland bekommen, dass wir Gratis-Sicherheit, einen Schutzschirm durch die USA und die NATO haben und dass wir unbegrenzte Absatzmärkte in China und Nahost haben, die sind erkennbarermaßen vorbei. Und damit auch die Art und Weise, wie wir leben, wirtschaften, unsere Sozialsysteme finanzieren. Und gepaart ist das eben neben diesen geopolitischen Verschiebungen mit einerseits der Klima, den Auswirkungen der Klimakatastrophe, die sich immer hochfrequenter bemerkbar machen, mit Starkregenereignissen, Dürreperioden, den großen Herausforderungen, die sich nicht nur in anderen Teilen der Welt, sondern hier konkret in Deutschland bemerkbar machen. Es ist bemerkbar darin, dass wir also einen erheblichen Investitionsstau haben, also über viele Jahre jetzt aus der Substanz gelebt haben und uns nicht darum gekümmert haben, wichtige Teile eines funktionierenden Landes intakt oder in Ordnung zu halten. Und es ist drittens, das ist vielleicht der Teil, der gerade erst anfängt, aber absehbar wirklich für die nächsten 20 Jahre unsere Gesellschaft vor maximale Herausforderungen stellen wird, die demografische Entwicklung, die sich aufgrund regionaler Unterschiede teilweise in einzelnen Landesteilen ja schon ganz ausgeprägt bemerkbar macht, wo man die Überalterung im Straßenbild sieht, wo man sieht, dass bestimmte Angebote, etwa Kindergärten und Schulen, zurückgefahren werden, weil es einfach gar nicht mehr junge Menschen gibt, und umgekehrt für alte Menschen die gesamte soziale, aber auch technische Infrastruktur gar nicht so ausgelegt ist, dem Bedarf gerecht zu werden. Und einhergehende Vereinsamungstendenzen, Mobilitätsherausforderungen und so weiter gerade erst anfangen, sich vollumfänglich bemerkbar zu machen. Insofern das Land wirklich stark verunsichert ist, vor großen Herausforderungen steht und ich glaube, für sich noch nicht sortiert hat, was politisch, was gesellschaftlich darauf im Einzelnen die richtigen und passenden Antworten sind.
Danke dafür, da war vieles dabei. Ich denke auch, wir sind in einer Zeit vieler Umwälzungen. Man spricht ja manchmal auch von diesen multiplen Krisen, fast schon zu oft, fast schon zu Floskel geworden. Aber es stimmt natürlich, wir haben viele Brandherde oder viele Herausforderungen. Ist ja vielleicht auch einiges auch schaffbar als Herausforderung, zumindest über lange Zeit hingesehen. Und einer dieser ganz großen Umbrüche momentan findet auf jeden Fall in der Tech-Welt statt, in der digitalen Welt. Stichwort künstliche Intelligenz, KI, auch ein Thema, das dich durchaus beschäftigt. Und da würde ich ganz gern mit dir drüber sprechen. Vielleicht sogar das beides verbindend. Wie siehst du momentan, wie blickst du auf künstliche Intelligenz und die Entwicklungen in diesem Bereich? Und in welchen Bereichen ist das besonders hoffnungsvoll? In welchen Bereichen sagst du, ist es kritisch oder herausfordernd? Also gern mal deine Perspektive auf Big Tech und KI.
Vielleicht darf ich hier noch einen Satz vorher zu dem Übergang dessen, über das wir gerade sprachen, noch verlieren. In Bezug auf meine Wahrnehmung dessen, wie Politik mit dieser Verunsicherung oder den multiplen Krisen im Moment umgeht. Und da schaue ich so drauf, dass wir ja erkennen können, dass diese ganzen Verunsicherungsgefühle und die auch evidenten Ungerechtigkeitsdebatten, die da drin liegen, dass wir es verlernt haben, wirkliche Gerechtigkeitsdiskussionen in Deutschland miteinander in der Form auszuhandeln, dass sie am Ende zu einer konstruktiven Antwort, einem guten Kompromiss führen. Und weil dieses Vakuum in den demokratischen Aushandlungsprozessen so da ist und Gerechtigkeitsdebatten so diffamiert scheinen, ist es der politischen Rechten in unserem Land, nicht nur hier, auch in anderen Nachbarländern gelungen, aus klassischen Gerechtigkeitsdebatten, die ja immer oben-unten-Debatten irgendwie waren, Identitätsdebatten zu führen, wir gegen die, wer profitiert, wer verliert, du verlierst, wenn das und das so weitergeht. Und in dieser Form eine ganz starke Spaltung und damit Verstärkung der Verunsicherung hervorzurufen. Das ist sicherlich der eine Effekt. Und der andere Effekt, die Illusion, also innerhalb einiger demokratischer Parteien in der Beantwortung dieser Verunsicherung politisch zu verkaufen, es gäbe in so einer Art Nostalgie die Möglichkeit, an Vergangenem oder Bestehendem unverändert festzuhalten und Gewissheiten, von denen man objektiv sagen muss, die werden so nicht mehr weiter sein, zumindest vorübergehend den Anschein zu wecken, es könne alles so bleiben, wie es ist. Und die für mich eigentlich interessante Frage in Bezug jetzt auf den Blick nach vorne ist, gibt es neben diesen Beharrungskräften auf der einen Seite und den Umlenkdebatten von Gerechtigkeitsfragen in Identitätsfragen auf der anderen Seite einen dritten politischen Raum oder einen politischen dritten Vektor, der demokratisch gefüllt werden kann, der nach vorne schauend, also sich Wirklichkeiten, die da sind, Realitäten, die da sind, stellt und in der Lage ist, also den Mut und die Zuversicht auszustrahlen, politisch grundsätzliche Antworten oder weitreichend wirksame genug Antworten nach vorne gerichtet zu geben, sich den Herausforderungen der Zeit realistisch zu stellen. Und dieser, wenn man so will, radikale, evidenzgeleitete politische Realismus, den es braucht, ich glaube, der ist noch nicht ausgehandelt und ausgemacht, wo der parteipolitisch verortet ist. Aber ich glaube, wir brauchen den, wenn wir mit der Verunsicherung, die evidentermaßen da ist und die wächst, umgehen wollen und den objektiven Herausforderungen, vor denen wir stehen, uns zu stellen.
Kurze Nachfrage, ich muss da ganz kurz einhaken. Also auch, was du sagst, war vieles auch da schon dabei, wenn du sagst, politischer Realismus, das sind natürlich so Schlagworte, die auch mich, also aus philosophischer Sicht, hellhörig werden lassen. Also was meinst du mit politischer Realismus? Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele geben, was du dir darunter vorstellst?
Na, wenn wir uns anschauen, wie wir Debatten über den Klimawandel führen, wie wir über Verbrenner aus oder die Elektrifizierung des Verkehrs reden, dann werden viele Diskussionen hier in dem Mikrokosmos Deutschland ja in einer, also wenn man so will, sozusagen abgekoppelten Realität geführt, die sich nicht den objektiven Entwicklungen stellt, die einfach da sind, also wie sich die Welt verändert. Und das betrifft jetzt aber nicht nur, vielleicht sage ich mal, Diskussionen beim Klimawandel, die meiner Partei nahe sind, sondern es betrifft auch andere Fragen wie der Demografie. Also es ist letztlich Mathematik, wie sich dort bestimmte Dinge verändern. Die Diskussionen werden aber so geführt, als wäre das so nicht oder als gäbe es da Variablen, die sich verändern werden. Ja, also
du denkst, wir sind ein sehr, sehr altes Land, ein alterndes Land und haben verhältnismäßig wenig junge Menschen und das hat zum Beispiel auch oder könnte, sollte idealerweise auch einen Einfluss haben, zum Beispiel auf Migrationspolitik oder so, ne? Oder junge Menschen, wo kommen neue junge Menschen her? Entweder sie wandern zu oder man kriegt sie innerhalb einer Familie. Das sind die beiden Optionen. Ne? Also meinst du auch sowas zum Beispiel?
Absolut. Bis dahin, also auch radikal zu sagen, wenn man sich gesellschaftlich darauf einigt, zu sagen, wir wollen ein Land sein, was eine absolute Abschottung hat, was grundsätzlich keinerlei Zuwanderung zulässt, dann ist ja die Gegenlogik dessen zu sagen, wir reden sehr hart darüber, was wir uns alles nicht mehr leisten. Also wie viel schlechter wir die Versorgung haben wollen, was wir alles nicht mehr machen, wie viel länger wir arbeiten, ja, wie viel Belastung im Alter wir auf uns nehmen, weil das uns wichtiger ist gesellschaftlich, als Zuwanderung zuzulassen. Ja? Und ich glaube, sich diesen Realitäten, die eben, also die Kinder, die nicht geboren wurden in den letzten 20, 30 Jahren, die lassen sich politisch nicht wieder herzaubern, so wie sie da sind.
Stimmt.
So. Und also sich diesen Dingen zu stellen und damit umzugehen in einer ganzen Reihe an Fragen oder auch bei der Vermögensungleichheit, da habe ich oft den Eindruck sozusagen, dass die politischen Diskussionen, wie sie geführt wird, und zwar aus beiden Perspektiven, teilweise so tut, als gäbe es da bestimmte Dinge nicht oder als seien die gleich, als würden die sich nicht verändern und so weiter. Und diese Irrationalität, die ist meines Erachtens also toxisch für eine echte Lösungsfindung dessen, vor den Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und ich glaube, da ist ein Auftrag, da ist ein politisches Vakuum da, dem wir uns als Land stellen müssen, wenn wir aus der Misere oder vor den Herausforderungen, vor denen wir stehen, herauskommen wollen.
Das stimme ich bei ganz vielem zu und vielleicht können wir diesen Realismus, diesen Blick aufs Faktische anwenden, auch auf Digitalisierung beziehungsweise auf die künstliche Intelligenz. Es ist da natürlich besonders schwer, vermeintlich realistisch zu sein, weil sich da so viel sprunghaft tut, ne? Und einfach auch die Sachen, was jetzt generative KI jetzt kann, vor ein paar Jahren noch geradezu Science-Fiction gewesen wäre. Ich habe jetzt so mit einem Auge was gesehen, ganz neulich dieser Tage, da war jemand jemand, der ein Philosoph meines Wissens auch, der sich auch mit Bewusstseinstheorie und so weiter beschäftigt und dazu forscht und publiziert, der hat tatsächlich eine E-Mail bekommen, und zwar von wem? Von einem KI-Agenten, von einem Programm, das letzten Endes sagte, das ist ja total spannend, deine Forschung ist total spannend, ich interessiere mich auch selber für die Frage, was ist Bewusstsein, und lese selber, also die KI schrieb ihm und sagte, ich lese selber Philosophie diesbezüglich, und hat auch ein paar auch klassische Papers genannt, die auch ich kannte, Thomas Nagel und so weiter, ist einer, What It's Like to Be a Bat, da gibt es ein ganz interessantes Paper, ich glaube aus den 80ern, wo sich jemand fragt, ein Philosoph fragt, was bedeutet es, eine Fledermaus zu sein? Und seine Antwort ist, wir werden als Menschen immer nur uns vorstellen können, wie es ist, aus unserer Perspektive eine Fledermaus zu sein. Aber das tatsächliche Wie einer Fledermaus, das Erleben einer Fledermaus, die Phänomenologie, könnte man sagen, werden wir nie verstehen. Also man ist immer so ein bisschen subjektiv gefangen in sich selbst. Und da hat jetzt diese KI-Software dem Bewusstseinsforscher geschrieben, gesagt, total spannend, was du machst, interessiert mich auch, weil ich würde auch gern wissen, ob ich ein Bewusstsein habe. So, ne? Und ey, das ist doch wild, ne? Das ist doch so richtig, richtig wild. Und hättest du das irgendwem vor 10 Jahren erzählt, dass das Computersoftware selbst, ob sie jetzt die Texte versteht, in welcher Form ist jetzt dahingestellt, so, aber dass das Software sich selbst bemüht, irgendwelche Sachen zu recherchieren, dann zu gucken, wer ist die Autorität in dem Bereich, forschungstechnisch, und dem dann die E-Mail schreibt und sagt, ich habe Interesse daran, kannst du mir irgendwas erklären? Das ist ja eigentlich aus einem Science-Fiction-Film.
Das ist absolut so, und vieles hat man sowohl in den Metaphern, in den Bildern, teilweise in den ganzen Tragödien, die sich damit abspielen, also wenn ich an Einsamkeitsentwicklung oder auch an dem Bindung, die einzelne Menschen zu Large Language Modellen aufbauen, denkt, dann spielt sich ja vieles ab, was in Kunst, Kultur, Film, Literatur so in den vergangenen 50 Jahren immer wieder so anskizziert oder auch so durchdekliniert wurde, nahezu eins so ab, sodass das schon wirklich bisweilen richtig gruselig ist. Ich glaube, ja. Also ganz offensichtlichermaßen stehen wir mit diesen Sprungentwicklungen, die da stattfinden, vor einer großen Veränderung der Menschheit, die vergleichbar der industriellen Revolution und anderen Dingen ist, wo, glaube ich, Fluch und Segen erstens beides vorhanden ist, noch nicht ausgemacht, wo wie viel Fluch und wo wie viel Segen liegt. Und die ganzen Folgen im Detail noch nicht absehbar ist. Gleichzeitig sozusagen, also wenn ich jetzt auf die spezifisch deutsche Blickweise darauf sehe, erlebe ich die Debatte rund um KI in Deutschland so, dass sie auch dort ja fast käseglockenartig in so einer Nabelschau und Selbstgerechtigkeit gefühlt wird. Also einerseits wiegt man sich in völlig falscher Sicherheit in Bezug auf viele Dinge, dass die gar keinen Einfluss haben könnten in Deutschland. Vielleicht können wir da später gerade jetzt im Bereich des Gesundheitswesens nochmal auf so ein paar Beispiele, wo ich finde, wo das sehr markant deutlich wird, näher eingehen.
Bitte, gerne.
Man glaubt sozusagen auch darüber hinaus in Deutschland fälschlicherweise völlig einseitigen oder unrealistischen, fast idealistischen Heilsversprechen, also was KI alles lösen würde, fast so ein Buzzword, gerade in politischen Debatten, immer dann, wenn es irgendwie ein Problem gibt, wo man nicht weiter weiß, wie man löst, kommt jetzt KI, die wird das dann schon irgendwie tun, ja. Und drittens ist es meines Erachtens so, dass dann überall dort, wo, sage ich mal, die dunkle Seite oder die Nachteile, die Gefahren der Entwicklung künstlicher Intelligenz greifbar oder deutlich werden, dass man dort eine Tendenz hat, sich komplett zurückzuziehen und wiederum also in so einer Abschottung gleichzeitig die Fähigkeit der, ich würde jetzt mal sagen, Faszination oder Auseinandersetzung auch zu verlieren und damit ein Stück weit auch den Anschluss an diese wirklich sehr wichtigen Entwicklungen zu verpassen oder nicht zu verstehen, sozusagen, dass wenn man am Ende gesellschaftlich erreichen will, dass die Vorteile überwiegen und die Nachteile solcher Entwicklungen überschaubar oder beherrschbar bleiben, dass das nur gelingen wird, wenn man sich sehr proaktiv sozusagen, wenn man sich sehr engagiert damit auseinandersetzt, weil es aus der Außenbetrachtung oder aus dem Abwarten heraus genau umgekehrt sein wird, dass die Nachteile vorhanden, aber die Vorteile sozusagen in keiner Weise vergleichbar erschlossen werden können. Ja.
Ja, das ist so eine Sache. Oft haben wir den Eindruck, dass man in Deutschland besonders, dass wir in Deutschland besonders gut sind in Vergangenheitspolitik und auch so natürlich Stereotyp, aber dass wir so als Bedenkenträger uns oft schwer tun mit Zukunftsthemen. Und da war jetzt auch dieser Tage was ganz, ein ganz guter Podcast bei Anne Will, wo das auch darum ging, wo dann besprochen wurde, dass ja, auch wenn wir jetzt wenn die Bahn jetzt pünktlich kommt ab morgen und wenn wir jetzt investieren in Sachen, die gerade nicht so gut laufen und wenn wir den Laden infrastrukturell jetzt wieder so ein bisschen auf Vordermann bringen, dann ist das gut und wichtig und auch mich und dich und uns alle ärgert es sicherlich manchmal, wenn man nicht von A nach B kommt oder wenn öffentliche Infrastruktur nicht da ist, wo sie sein soll. Aber das heißt immer noch Defizite beseitigen. Ne? Und das heißt immer noch nicht, dass man jetzt plötzlich zukunftsfähig ist und dass man jetzt plötzlich top ist in den Industrien der Zukunft und dass wir den industriellen Umbruch auch mitnehmen. Aber jetzt gerne nochmal im Weiteren zu deiner Expertise aus dem Gesundheitssystem und überhaupt beide Themen verbinden sehr gerne. Wie blickst du auf KI in der Medizin? Was sind da? Da hast du ja sicherlich auch viel, also ich hab da natürlich minimal Ahnung und ich interessiere mich sehr dafür, aber da hast du viel mehr Ahnung. Was passiert da gerade? Wie würdest du das Potenzial beschreiben? Vielleicht fangen wir erstmal positiv an. Wie würdest du das Potenzial beschreiben von künstlicher Intelligenz in der Medizin heutzutage?
Also, wenn man erstmal nicht darauf schaut, sozusagen, wer betreibt eigentlich diese Plattform und was sind da für Interessen dahinter und wer entwickelt das alles, dann würde ich sagen, also liegen im Bereich der Medizin vielleicht mehr so noch als in anderen Bereichen wirklich unendliche Chancen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Wenn wir beispielsweise an die Entwicklung neuer Medikamente oder Therapieverfahren denken, dann ist es so, dass medizinische Wissenschaft vor den riesigen Herausforderungen in der Vergangenheit stand, dass nahezu unendliche Kombinatoriken bei der ganzen genetischen Unterschiedlichkeit von Menschen es häufig super schwierig gemacht haben, passende Wirkstoffe oder unterschiedliche diagnostische, therapeutische Verfahren für ganz spezielle individuelle Erkrankungen oder biochemische Konstellationen zu finden. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich eine Entwicklung, deren größte Stärke im Erkennen von Mustern liegt und in Rekombinatorik liegt, muss man ehrlicherweise sagen, dass damit Entwicklungen möglich werden und ja auch schon stattfinden, die unvorstellbar sind. Jetzt gerade jüngst vor wenigen Tagen kam aus Australien die Meldung, dass ein KI-Startup, was eigentlich ganz andere Sachen macht, der Besitzer seinen Hund einen großen Lebertumor entwickelt hat und er mit einem konventionellen LLM angefangen hat, einen mRNA-Impfstoff gegen diesen spezifischen Leberkrebs seines Hundes zu entwickeln, den dann für $3,000, glaube ich, konfektionieren hat. Also eine Firma, war viel Aufwand, eine spektakuläre Geschichte, aber am Ende des Tages das entwickelt wurde und es geschafft hat, sozusagen diesen Lebertumor kurativ zu behandeln. Ja. Und alleine sozusagen die Kette an Entwicklung, die Spezifität an bestimmten Dingen, die dort möglich wird, die sind gut. Die beziehen sich aber nicht nur auf die Entwicklung neuer Verfahren, sondern ganz viele alltägliche Dinge. Und auch dort gibt es Beispiele, wo ich sagen würde, da wird KI schon vorteilhaft sichtbar. Die Leitstelle in Kopenhagen zum Beispiel setzt künstliche Intelligenz ein, um bei der Abarbeitung von Notruftelefonaten in den Rettungsleitstellen des Rettungsdienstes mitzuhören und zu identifizieren, wann ein Herz-Kreislauf-Stillstand vorliegt. Und mit Hilfe der Kombination aus Mensch und Maschine gelingt es 10 Sekunden schneller, 10% sensitiver und spezifischer festzustellen, wenn ein Herz-Kreislauf-Stillstand vorliegt. und damit dann frühzeitiger die Rettungskräfte rauszusenden, beziehungsweise am Telefon Erstmaßnahmen zur Herzdruckmassage einzuleiten. Oder ein weiteres Beispiel, weil dann häufig sozusagen gesagt wird, ja, künstliche Intelligenz, die ist ja in Anführungsstrichen die Entmenschlichung und damit auch die Entempathisierung von medizinischer Versorgung. Gibt es von Eric Topol sicherlich einen so der spannendsten US-amerikanischen Epidemiologen, der sich auch sehr intensiv mit den ganzen Entwicklungen auseinandersetzt. Eine wirklich sehr mitreißende Geschichte, wo er davon erzählt, dass ihn ein enger Freund und Kollege anrief und ihm erzählte, dass er Bauchspeicheldrüsenkrebs hat, eine schlimme Erkrankung, die oft sozusagen einem Todesurteil gleichkommt und ihn um medizinischen Rat gebeten hat. Und er wird sozusagen völlig mitgenommen von dieser Nachricht, hat sich dran gesetzt, alle Paper durchforstet, alle, was sind die neuesten Verfahren, wo gibt es irgendwie noch Studienansätze zusammengetragen und so. Und dann im Zusammenstellen dieser Informationen das in die KI gegeben und nochmal gefragt, habe ich was vergessen sozusagen, muss ich noch an irgendwas, habe ich ein wichtiges Paper und noch nicht dran gedacht und so. Und dann hat die KI sozusagen ihm geantwortet, hast du ihn gefragt, wie es ihm geht und was er braucht. Ja? Und es hat ihn total also von den Socken geholt zu sagen, was bin ich für einen Freund, der in bester Absicht sozusagen tief rein in alle Studien und Verfahren gesprungen ist und was man jetzt operieren und machen und medikamentös und so weiter. Aber die zentrale Frage, wie geht's dir und was brauchst du, nicht im Kopf entwickelt haben, zu sagen, das ist jetzt das Erste und Wichtigste so. Insofern ist die Frage, ist per se sozusagen das, was da Entwicklung stattfindet, eine Entwicklung, die bedeutet, weniger empathisch zu sein oder weniger auf die Bedürfnisse des Menschen einzugehen, eine, die nicht mit Ja und Nein beantwortet werden kann, sondern die uns vor ganz neuen Fragen, also insbesondere auch in meinem Berufsstand als Arzt stellt, zu sagen, wie ist das eigentlich in diesem Fachgebiet, was klassischerweise sehr hierarchisch, auch konservativ geprägt ist, denn tatsächlich mit der Menschlichkeit bestellt und den Bedürfnissen des Patienten bestellt? Insofern wirft KI nicht nur also interessante neue Lösungen und Möglichkeiten auf, sondern bietet auch eine Chance der Reflexion, was brauchen Menschen denn wirklich und wo braucht es Mensch denn wirklich im Umgang des Menschen? Ja, und wenn das Surrogat sozusagen heißt, der Mensch wird am Du zum Ich, dann ist sozusagen meines Erachtens die Frage, also ist die KI oder das, was da Entwicklung stand, da ein Widerspruch oder möglicherweise sozusagen eine Chance, das auch wieder viel stärker in den Mittelpunkt zu stellen, wo ansonsten jetzt professionell, ärztlich, aber auch im übrigen Kontext zwischen Menschen vieles überlagert, ausgeblendet, in anderer Art und Weise gebunden war, was oft sozusagen echte Begegnungen nicht den Raum, nicht die Zeit, nicht die Möglichkeiten gegeben hat, die es sicherlich braucht und für Menschen angemessen wäre.
Werbung. Was ist eigentlich Hoffnung? Und was antworten Menschen, die sich regelmäßig mit Zukunft beschäftigen, wenn man sie fragt, was Hoffnung für sie bedeutet? Der Sammelband »Was wir meinen, wenn wir Hoffnung sagen«, herausgegeben von Treibhauspost-Mitgründer Julian Gupta, versammelt Essays von AutorInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Darunter Marc-Uwe Kling, Marina Weisband, Cornelia Funke oder Raoul Krauthausen. Jede dieser Stimmen nähert sich der Frage aus einer anderen Perspektive. Politisch, persönlich, künstlerisch oder gesellschaftlich. Was in ihren Beiträgen deutlich wird, Hoffnung ist so vielfältig wie die Menschen, die nach ihr suchen. Alle AutorInnen beleuchten dieses große Wort von einer anderen Seite, kritisch und gleichzeitig konstruktiv. Zusammen schreiben sie über ihre Hoffnungen für unsere Demokratie, für Kunst, Bildung, gesellschaftlichen Zusammenhalt, Gleichberechtigung und natürlich für unseren Planeten. Am Ende beginnt Hoffnung dort, wo wir uns zusammentun und unsere Geschichten erzählen. Was wir meinen, wenn wir Hoffnung sagen, erscheint am 25. März im Ökom Verlag, hat 208 Seiten und kostet 19 Euro. Werbung Ende. Ja, das gefällt mir richtig gut, vor allen Dingen die Anekdote mit der KI. Also ist ja eigentlich auch so vermeintlich paradox, ne? Also wir haben dann letzten Endes die Maschine, die uns an die Menschlichkeit erinnert. Auch fast wieder wie ein Filmplot oder wie die Pointe aus einem Roman oder so, ne? Und am Ende war es die Maschine, die an die Menschlichkeit erinnerte. Aber in dem Fall tatsächlich, das Large Language Model, das gefragt hat, hey, hast du überhaupt daran gedacht zu fragen, wie es ihm geht? Das finde ich richtig gut. Wir können jetzt zwei Wege gehen. Wir können natürlich sehr gerne auch über negative Aspekte von KI reden und vielleicht auch von Big Tech. Das wäre so eine Möglichkeit. Oder allgemein würde ich ganz gerne auch im Gesundheitssystem bleiben. Die Menschlichkeit im Gesundheitssystem ist ja auch so ein Thema, das immer wieder auftaucht, ne? Also Arzt-Patienten-Verhältnis zum Beispiel oder überhaupt wie Menschen es wahrnehmen, so auch Patient zu sein oder in einem System stattzufinden und also Krankheiten zu haben und in einem System, das eigentlich heilen will, aber administrativ vielleicht überlastet ist oder überhaupt nicht so optimal aufgebaut ist, stattzufinden. Was schlägst du vor? Ich mach mal so, ich habe ein Brückenzitat. Ich hab auf deiner Homepage habe ich ein sehr schönes Zitat gefunden. Vielleicht bringt uns das ja weiter auf weitere Ideen. Und zwar hast du auf deiner Homepage das Zitat: Von der Rettung bis zur Rehabilitation, von Prävention bis Pflege, die richtige Versorgung zur richtigen Zeit am richtigen Ort, braucht eine an den Patientinnen und Patienten ausgerichtete, gute, nachhaltige und gerechte Gesundheitspolitik. Zitat Ende. Also wieder mal Gerechtigkeit, was ich total spannend finde. Du hast zu Beginn auch schon über Gerechtigkeitsdebatten gesprochen und auch Gerechtigkeit als ja, ethisches Thema, politisches Thema, ethisches Thema taucht auch auf deiner Homepage auf. Wie weit sind wir aus deiner Sicht, Stand jetzt, von einem Zitat guten, nachhaltigen, gerechten System entfernt?
Also in meiner Arbeit als Arzt in der Notfallmedizin, aber auch im Krankenhaus, da war mein Erleben häufig das, und das war ehrlicherweise auch die Motivation, warum ich angefangen habe, Politik zu machen, dass viele Menschen auch oder häufig insbesondere deswegen krank werden oder sich verletzen, weil die Verhältnisse, in denen sie leben und arbeiten, sie einfach krank machen oder das wahrscheinlicher machen, dass sie krank werden. Und ich das häufig als Arzt das Gefühl hatte, wenn man dann in diesen oft total krankmachenden, schlimmen Lebens- und Arbeitsumständen der Menschen als Notarzt ankam oder diese Menschen im Krankenhaus übernommen hat, dass man irgendwie wie in so einem Hamsterrad gegen die Symptome einer krankmachenden Gesellschaft oder Lebensverhältnisse angekämpft hat, aber an den Ursachen nichts ändern konnte. Und ich wollte nie sozusagen da so resigniert oder frustriert oder zynisch werden. Und für mich war politisches Engagement auch immer ein Instrument, die eigene Resilienz zu behalten, für den Einzelnen da zu sein, sich da sozusagen mit aller Aufmerksamkeit und medizinischen Notwendigkeit zu kümmern und gleichzeitig in dem politischen Auseinandersetzung um Ursachen stärker also an die Wurzel des Ganzen zu gehen. Und jetzt ist es so, dass wir da sind wir so an den ganzen Lebensverhältnissen der Menschen dran, in der Art und Weise, wie wir mit Alkohol, Tabak und Zucker umgehen, mit Social Media in dem Land, also krankmachenden Stoffen, Substanzen, aber auch natürlich, wie viel Verkehrslärm, ungesunde Luft und so weiter haben. Aber gleichzeitig natürlich auch mit der Herausforderung konfrontiert, dass selbst dann, wenn die Menschen krank sind, eigentlich unser Gesundheitswesen, was eines der teuersten der Welt ist, sicherlich das teuerste in Europa ist, mit ganz viel Geld, was ausgegeben wird, unterm Strich eine nicht nur durchschnittliche, sondern in vielen Teilen auch unterdurchschnittliche und in der Qualität sogar abnehmende Qualität liefert. Und ich fand das immer total inakzeptabel, dass ich so den Eindruck hatte, Mensch, also wir vereinen das Schlechte aus zwei Welten, dass wir einerseits sehr viel Geld ausgeben und andererseits dann auch noch eine schlechte Qualität dabei bekommen. Das kann nicht richtig sein. Und in der Art und Weise, wie ein total fragmentiertes, nicht aufeinander abgestimmtes Gesundheitssystem in den vergangenen Jahren vor allem damit beschäftigt war, immer noch mehr Geld also aus unserem Solidarsystem der gesetzlichen Krankenversicherung abzuziehen, die Ausgaben dort immer zu erhöhen, die Krankenkassenbeiträge unbezahlbar zu machen, im Kern dann oft gesteuert war von letztlich pekuniären Interessen, wo es dann darum ging zu sagen, wie kann man für patentgeschützte Medikamente noch mehr Geld erhalten, wie können Klinikkonzerne mit mit Weltrekordraten der Implantation von künstlichen Hüftgelenken, künstlichen Kniegelenken, Rücken-OPs, künstlichen Herzklappen in einer immer krasseren Spirale an Über- und Fehlversorgung noch mehr Geld machen, ohne dass der Einzelne und vor allem nicht wir alle als Gesellschaft davon einen erkennbaren Mehrwert haben, sondern vor allem große Nachteile haben. Mhm. Und deswegen ist es so, dass ich auch jetzt in meiner politischen Arbeit nicht allein nur in den großen sozialen Fragen und Fragen der Lebensverhältnisse, sondern ganz zentral eben auch in der Frage, wie organisieren wir unser Gesundheitswesen, wie erhöhen wir Anreize, eine wirklich qualitative Medizin zu machen, Über- und Fehlversorgung abzubauen, wie organisieren wir Dinge stärker bedarfsgerecht an den Patienten orientiert, dass mich das total umtreibt und ich glaube, etwas ist, wo Menschen, die aus dem Gesundheitswesen kommen, oft das an Dramatik, was dort jetzt heute schon vorherrscht und mit der Demografie absehbar zunehmen wird, wenn wir nichts tun, nochmal wirklich viel, viel stärker in die Politik reintragen können, als das vielleicht aus der Perspektive der eigenen Betroffenheit auch viele andere Menschen inzwischen erleben.
Ja, das Erleben der Menschen ist ganz, ganz relevant und ganz interessant. Auch ich habe tatsächlich dieser Tage, bezeichnet übrigens am 18.03. auf, das Gespräch wird einige Tage später schon erscheinen, denke ich. Ich habe dieser Tage auf Blue Sky auch mal einen Artikel geteilt, der war toll, ein Zeitartikel, der hieß Menschlichkeit im Gesundheitssystem. Zitat, Sie müssen abnehmen, sagte der Chefarzt vor versammelter Mannschaft. Und da skizziert es ein Interview mit der Ethikerin, die letzten Endes eben auch über Menschlichkeit und Alltag in der Medizin spricht und so. Und da habe ich dann auch gefragt, war mein Beitrag dazu, spannendes, wichtiges Thema, schrieb ich. Wie erlebt ihr den Umgang im deutschen Gesundheitssystem, positiv wie negativ? Habt ihr Erfahrungen oder Erlebnisse, die euch erstaunt haben, die euch beeindruckt oder auch verärgert haben? Und eigentlich schon erwartbar kamen da einige Beiträge darunter. Nicht nur negativ tatsächlich, muss man auch sagen, aber auch, so schrieb jemand zum Beispiel, Zitat, wollte einen Termin bei meiner Hausärztin, in Klammern Impfen, Impfberatung, Bluthochdruck, Frage der Mitarbeiterin, brauchen Sie einen kurzen oder langen Termin? Auf mein verständnisloses Schweigen teilte sie mir mit, kurzer Termin, 3 Minuten, langer Termin, 5 Minuten. So, ne? Und ohne irgendeinen Vorwurf an deine Profession natürlich, ne? Also alles, was wir, du bist eh Profi, ne? Du nimmst nichts davon persönlich und ich gehe davon aus, dass die allermeisten deiner Kolleginnen und Kollegen ihr Bestes tun tagtäglich, ne? Aber ja, wie nimmst du sowas wahr, wenn Patienten sowas schreiben und denken so, oder ist das was ist so Unverständnis da ist oder die Beziehung ja offenbar so ein bisschen institutionell gestört ist, vielleicht auch zwischen Patient und Arzt und Ärztin, oder? So, wenn man sagt, der hat doch gar keine Zeit für mich oder die.
Also tatsächlich ist es so, dass man sagen muss, dass die Art und Weise, wie wir Gesundheitsversorgung organisieren, und damit meine ich nicht wir Ärzte oder wir die Patienten, sondern wir als Land, die ist einfach hochgradig dysfunktional und einfach weder an den Interessen der dort arbeitenden Berufe als an den Interessen der Patienten orientiert. Konkret ist es beispielsweise so, dass ein Mensch, der eine chronische Erkrankung hat, die aber, sage ich mal, stabil mit Medikamenten behandelt ist, dass der in Deutschland 8-mal im Jahr von den Arztpraxen einbestellt wird, weil die Arztpraxen zu Beginn eines Quartals, wird ja nach Quartalen abgerechnet im niedergelassenen Bereich, den Patienten einbestellen müssen, wenn man so will, um die Quartals Pauschale abrechnen zu können, diesen Patienten zu betreuen, dann müssen Sie ihn noch einmal einbestellen, um die sogenannte Chronikerziffer am Ende des Quartals einzubestellen. Das macht acht Arztkontakte in einem Jahr bei einem Patienten, der im Zweifelsfall mit einem kurzen telefonischen Kontakt seine Dauermedikation hätte verlängert werden bekommen. Man fragen könnte, gibt es Beschwerden, und vielleicht einmal im Jahr zu einem allgemeinen Checkup eingestellt worden wäre. So. Mhm. Und das führt dazu, dass wir also medizinische Versorgungsstrukturen verstopfen mit Arzt-Patienten-Kontakten, wo die nicht erforderlich wären, und die Zeit, die dort gebunden ist, dann Patienten, die wirklich ein akutes Problem haben oder einen intensiveren Behandlungsbedarf haben, überhaupt keine Zeit zur Verfügung steht. Und im Ergebnis erleben die Patienten, ich kriege keinen Termin oder habe lange Wartezeiten. Die Ärzte erleben, ich renne hier wie im Hamsterrad von Patient zu Patient, und ich kenne kaum Kollegen, die sagen, sie machen gerne 3 Minuten Medizin, ja, sondern die sagen alle, ich komme eigentlich in ein moralisches Dilemma. So wollte ich meinen Beruf nie ausüben. Wenn ich das aber nicht mache, kann ich meine Praxis nicht bezahlen. So. Und in diesem Irrsinn sozusagen sind zwei Welten, Personal und Patienten, unglücklich. Wir geben viel Geld aus und haben eine schlechte Qualität. Das kann nicht richtig sein. Was ist jetzt die Antwort darauf? Die Antwort muss meines Erachtens sein, dass wir Patientensteuerung viel stärker danach orientieren, wo gibt es wirklich den Bedarf von Kontakten. Wir brauchen so wie das fast alle anderen europäischen Nachbarländer viel effizienter machen, ein Primärversorgungssystem, wo Menschen bei ihrer Hausärztin, ihrem Hausarzt angebunden sind, nicht nur durch den selbst, sondern andere Gesundheitsberufe, die dann in solchen Praxen mitarbeiten, versorgt werden. Und in so einer Art Jahrespauschale die Praxis bezahlt wird, aber nicht danach, wie viele Behandlungen führe ich durch, wie viele Kontakte mache ich und so weiter. Und ich glaube, wenn wir das tun, da gibt es wirklich gute gesundheitsökonomische Daten und Versorgungsforschungsdaten zu, würden wir die Zufriedenheit der Patientinnen, Patienten, die Effizienz im System, die Reduktion von Über- und Fehlversorgung und die Zufriedenheit des Personals steigern. Ich glaube, das ist dringend geboten. Das ist eigentlich töricht, dass wir da so viel Zeit nicht gelassen haben. Es gehört neben einer Reform der Notfallversorgung meines Erachtens so zu den Top-Prioritäten gesundheitspolitischer Reformen jetzt in der nächsten Zeit.
Danke dafür. Vielleicht noch ein paar Stimmen. Also ich habe das gefragt und da kam ganz viel, wie gesagt, einiges kritisch, und es ist natürlich auch klar, wenn man so eine Frage stellt, dann ist das schon fast vom Framing her, und es war ja auch eine Einladung für Kritik, positiv wie negativ, aber die Leute, die unzufrieden sind, die Frust haben oder schlechte Erfahrungen, die sind auch, wie das im Internet insbesondere so ist, schneller bereit, es herauszuladen, aber in dem Fall war es total spannend und es gab auch positive Stimmen, also auf die Frage, was sind eure Erfahrungen, schrieb auch jemand, Zitat, überwiegend sehr positiv. Mein Erleben in Anführungsstrichen hat übrigens nichts mit dem System in Anführungsstrichen zu tun, sondern mit den verschiedenen Menschen, denen ich hierbei begegnet bin, schreibt ein Patient. Und eine ärztliche Kollegin schreibt dann, Judith Sauer schreibt dann in der Reply drunter, das ist zutreffend. Ich gebe mir größte Mühe, aber recht häufig fällt mir die Kinnlade runter, was Patienten und Patientinnen so von Kolleginnen erzählen. Ja, die Bedingungen sind schwierig, der Zeitdruck immens, die Art und Weise der Abrechnung ein Skandal. Trotzdem keine Entschuldigung für solch ein Gebaren. Also tatsächlich, sehr durchmischtes Feedback, so auch von allen Perspektiven. So, und ich glaube, da können ganz viele auch aus ihrer Lebenswirklichkeit anschließen, dass da vieles noch nicht ganz optimal geregelt ist. So.
Also ich würde das genau in dieser Mehrschichtigkeit total unterschreiben. Also ich glaube, die intrinsische Motivation, also bis hin zu einem wirklich ausgeprägten Maß an Selbstausbeutungsbereitschaft in vielen Gesundheitsberufen, die ist wirklich sehr ausgeprägt. Das ist so. Gehen in medizinische Berufe, weil sie das Maß an Selbstwirksamkeit in dem Kümmern um andere Menschen einfach als sehr ausgeprägtes Privileg empfinden und das auch so leben und sich für die Leute wirklich aufopfern. Opfern. Und gleichzeitig sind die Strukturen schon auch also insgesamt nicht nur von Seiten der Gesundheitspolitik, sondern auch der Selbstverwaltung, also Krankenkassen, Kassenärzten und Krankenhausgesellschaft in den vergangenen Jahren so sklerosiert, dass sie eben nicht mehr sich da so weiterentwickelt haben, zu sagen, was können wir denn auch unabhängig von der Politik dafür tun, dass es für Personal und Patienten besser wird und dass es so ist, dass die Dinge besser geregelt werden, sondern wir haben hier wie in anderen Gesellschaftsbereichen fast so eine, gesellschaftliche Kultur Einzug gehalten, die so eine implizite Arbeitsteilung formuliert. Jede einzelne Gesundheitseinrichtung ist damit beschäftigt, sich ökonomisch selbst zu optimieren. Und die Verantwortung, dass das ganze System qualitativ, wirtschaftlicher, effizienter insgesamt läuft, die wird ausgelagert an die Gesundheitsministerin oder die Gesundheitspolitik, die das dann richten sollen und wiederkehrend erkennbarermaßen nicht zufriedenstellend hinbekommt. Und in dieser Frustration sozusagen und Spaltung, dass die einen gucken, wie kann ich eben als Klinikkonzern oder Arzneimittelhersteller noch mehr Geld verdienen und die anderen sagen, das System muss aber bezahlbar sein, sozusagen eine Polarisierung und Frustration sozusagen vorantreiben, die aus der Perspektive der Patienten und des Personals einfach zunehmend unverständlich als schlimm empfunden wird. Vielleicht das eingeschoben. Man merkt, wie Populismus, wie die AfD als rechte Partei in Deutschland dieses Frustrationspotenzial, was ja quer durch alle Landesteile, Gesellschaftsschichten, Altersschichten, Geschlechter und so weiter durchgeht, als wichtigen Ort gefunden hat, den Rechtspopulismus in Deutschland tiefer zu verankern. Populismus braucht ja immer reale Probleme, auf denen es aufsetzen kann. Die gibt es im Gesundheitswesen erkennbarermaßen. Und während die AfD in den vergangenen Legislaturen sehr stark erkennbar im Bundestag war mit politischer Arbeit zur Pandemie oder Migration bezogen auf das Gesundheitswesen, kann man in dieser Legislatur sehr stark sehen, wie die AfD zunehmend mit einer Politik mit Slogans wie Deutschland, das Land der Warteschlangenmedizin, Deutschland, das Land der sterbenden Krankenhäuser, Deutschland in dem Land, wo die Apotheken zugrunde gehen oder Arzneimittel nicht lieferbar sind, reale Probleme, die viele Menschen erleben, so überhöht und als unlösbar darstellt, im Verbund sozusagen mit der politischen Botschaft, demokratische Parteien wollen eure Probleme gar nicht lösen, stehen im Auftrag fremder Mächte, jedenfalls haben sie nichts Gutes im Sinn, wirklich auch mit diesen Ängsten zu spielen, die anzuheizen und erkennbarermaßen in dieser Legislatur neben der Wirtschaftspolitik zu versuchen, hier die Union auch zu spalten, auseinanderzutreiben und zum Ziel ihrer Arbeit zu machen. Und vielleicht ist das, wenn ich darf, sozusagen eine gute Gelegenheit, nochmal den Schlenker zu machen an der Stelle, wo wir eben abgebogen sind. Was hat das denn jetzt mit Big Tech zu tun? Ja, und da ist mein Blick drauf, dass einer der Top-Manager von Amazon hat vor 3-4 Jahren einmal in einer großen internen Versammlung gesagt, Amazon liebt ineffiziente Märkte, ja. Und zweifelsohne, das war Teil des Zitats, sind Gesundheitssysteme wie die in Europa ineffiziente Märkte, ja. Und wenn man sich anschaut, was seitdem passiert ist, dann sieht man, dass es so ist, dass Amazon ein Drei-Säulen-Modell der Gesundheitsversorgung unter dem Konzerndach aufbaut, Amazon Care, Amazon Pharmacy und Amazon Diagnostics, wo sie Amazon Prime-Kunden in den USA inzwischen anbieten in einem Subscription-Modell von $99, was in einem Land, wo Gesundheitsversorgung sehr teuer ist, sehr billig ist, anbieten, On-Demand-Gesundheitsversorgung an jedem Ort in den USA zu organisieren. Dass du dich also darauf verlassen kannst, Same-Day-Delivery aller Medikamente zu erhalten, Same-Day-Diagnostics, also Blutentnahmen, Laborbestimmungen an der Haustür, in der Wohnung, am Arbeitsplatz zu bekommen Und seit dem Zukauf von One Medical, das ist so etwas wie ein großer Hausarzt-Praxenanbieter in den USA gewesen, den Amazon für über 3 Milliarden US-Dollar gekauft hat, an einer großen Anzahl an solchen Primärversorgungszentren auch einen Termin zu bekommen, um da versorgt zu werden. Und jetzt würden viele Kollegen im Gesundheitswesen, auch viele Funktionäre da in der unterschiedlichen Organe sagen, ja gut, das kann in Deutschland nicht passieren sozusagen. Wir haben so ein reguliertes System mit so vielen Regeln und so, da sind wir davor gefeit. Ich glaube, das gesamte deutsche Gesundheitswesen, die gesamte Selbstverwaltung unterschätzt komplett, vor welch eklatanter, disruptiver Gefahr das gesamte Modell eines solidarischen Gesundheitswesens hier in Deutschland steht, weil große Tech-Giganten wie Amazon, und ich komme gleich noch zu ein paar weiteren Beispielen, sich zum Ziel gesetzt haben, die Gesundheitsversorgung in Deutschland und anderen europäischen Ländern komplett neu aufzurollen. Und wenn man jetzt in dem Beispiel zu bleiben, sich anschaut, Amazon, es gibt in Berlin-Brandenburg zum Beispiel in der Region 1,7 Millionen Amazon Prime-Kunden. Über die weiß Amazon alles. Die wissen, was die kaufen, wann die konsumieren, wann die zu Hause sind, wie das ist. Es ist wirklich nur ein Kreditkartensprung für Amazon in ein solches Versorgungsmodell rein.
Und darf ich direkt eine ketzerische, entschuldige, dass ich unterbreche, eine ketzerische Frage stellen? Also ich stehe jetzt nicht unbedingt im Verdacht, also auch bei meinen Hörerinnen und Hörern, ich stehe nicht unbedingt im Verdacht, libertär zu denken oder extrem wirtschaftsliberal oder so. Aber das, was du skizzierst, man könnte ja ketzerisch jetzt sagen, okay, wir haben es mit einem dysfunktionalen System zu tun, sei es in den USA, sehr teuer, funktioniert nicht richtig, oder eben auch in den hierzulande, ne, Luft nach oben, haben wir gerade skizziert. Dann kommt ein privater Akteur, eine große, eine milliardenschwere Firma, eine der größten Firmen der Welt rein und verspricht für geringes Geld da eine Chance zu nehmen und eine Lücke, eine Versorgungslücke ja auch zu schließen. Zu sagen, du kriegst jetzt deine Medikamente jeden Tag und sofort und auf, ne, sofort, wenn du es bestellst, und wir machen Service, ne? Kohle gegen Service. Da würde man ja aus wirtschaftsliberaler oder libertärer Perspektive sagen, na super, ist doch toll. Warum ist das nicht so toll oder nicht ausschließlich toll? Du hast es schon angedeutet, aber was sind dann die Gefahren? Man könnte ja auch sagen, da wird einfach eine Lücke geschlossen, die der Staat hinterlässt. So.
Also erkennbarermaßen ist es ja genauso. Also über den tertiären und sekundären Gesundheitsmarkt werden Angebote geschaffen an einer Stelle, wo Versorgung nicht oder nicht in dem Maße funktioniert, wie sie für die Menschen notwendigerweise funktionieren müsste. Und deshalb stellt ein solches Versorgungsangebot eine so ausgesprochene Attraktivität dar, dass es nicht ausschließen will, dass Menschen, die trotzdem in eine gesetzliche Krankenversicherung einbezahlen, sagen, ich nehme trotzdem die Amazon-Subscription, weil die löst wenigstens mal ein Problem so. Was ist die Folge? Erkennbarermaßen ist die Folge eine Monopolisierung von Gesundheitsversorgung an dieser Stelle. Also auf Seiten der Patienten, die festhängen in irgendwelchen Subscription-Modellen, und auf Seite der Versorgungsketten, wo wir erleben, dass die Apotheke vor Ort stirbt, die Hausarztpraxis nur noch in dem Amazon Care Center stattfindet, aber der eigene Hausarzt zu Hause nicht. Und wenn man es jetzt dystopisch formuliert, wir am Ende in einer Situation hängen, wo in aufgesplitteten unterschiedlichen Plattformkonzernen Leute je nach Geldbeutel ein unterschiedliches Maß an Gesundheitsversorgung in der Anbindung haben und andersherum der Privatversicherte, der reiche, gutverdienende vielleicht noch in der Boutique Praxis, wo noch ein echter Arzt mit Lederarzt-Touch hinter einem großen Schreibtisch sitzt, seine Individualversorgung bekommt, wie wir sie konventionell bisher kannten. Und weiter gespielt sozusagen, um das noch zu skizzieren, ist es ja nicht nur also Amazon, die das tun. Es ist auch im Bereich der großen Logistikketten die Otto Group, die der global zweitgrößte Distributor nach Amazon ist, die mit dem Aufkauf von Medgate auch in diesem Bereich investieren. Es sind aber von anderer Seite genau die Large Language Model, also die KI-Plattformen, über die wir sprachen, die angefangen haben, in den letzten Wochen alle seit Anfang des Jahres eigene Container für Gesundheitsanwendung in ihren KIs einzubauen. ChatGPT Health, Claude macht es, alle anderen tun das auch, weil man erkannt hat, dass es keinen größeren Use Case und keine größere skalierbare Bezug in der Menschen zu den LLMs gibt, als unmittelbare Fragen, die Gesundheit betreffen. Jeder vierte User von ChatGPT stellt inzwischen einmal pro Woche eine Gesundheitsanfrage an ChatGPT. Es gibt keinen anderen Bereich, der sozusagen so über alle Länder hinweg so stark genutzt wird. Und wenn man sich einmal vorstellt, dass der Zugang zu eigenen Fragen der Gesundheit zukünftig immer die KI oder die LLMs sein werden, bevor überhaupt irgendein Kontakt zum Gesundheitswesen stattgefunden hat, dann bedarf es jetzt nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass die Steuerungsentscheidungen dann dort getroffen werden. Und dass möglicherweise die Autonomie oder die Selbstbestimmtheit von einzelnen Krankenhäusern oder Arztpraxen absehbar so groß sein wird, wie die von Künstlern gegenüber Spotify oder anderen Plattformen, wo die Frage, welcher Patient wird wo eingesteuert, kriegt welches Versorgungsangebot und wo kann ich als Mensch bzw. Einrichtung, die Menschen versorgen will, überhaupt noch Zugang zu Patientinnen und Patienten erhalten, vor allem über solche Plattformen stattfinden wird und stattfindet. Und insofern ist es so, dass ich das so wahrnehme, dass ein richtig gehendes Wettrennen eingesetzt hat. Wer wird die große Ineffizienz der Art und Weise, wie wir unsere Gesundheits- und Sozialsysteme hier in Deutschland und anderen europäischen Ländern zurzeit organisieren, für sich zuerst kapitalisieren? Das sehen wir nicht nur bei den Tech-Konzernen, sondern wir sehen auch, dass beispielsweise Drogeriemärkte angefangen haben, die Medikamentendistribution zu übernehmen, jetzt Labordiagnostik machen, also DM bietet das an, Rossmann und jetzt auch einzelne Supermarktketten wie Kaufland, Arztpraxen anfangen einzurichten. Also man sieht, wie aus der sogenannten Wirtschaft angefangen wird zu gucken, wie kann man dieses riesige Geld, wir geben ja zurzeit in Deutschland über 1 Milliarde Euro für Gesundheit pro Tag aus, wie kann man von diesem Kuchen profitieren und sich möglicherweise in der Monopolisierung und Absteckung von Ketten, Stakes sichern und hier von diesen unglaublichen Mengen an Geld zu profitieren. Und das treibt mich schon sehr um, wenn wir das verhindern wollen. Vielleicht letzter Satz, dann müssen wir uns erstens mit diesen Entwicklungen intensiver auseinandersetzen, als das Gesundheitswesen und Gesundheitspolitik bisher in Deutschland tut. Und wir müssen vor allem, das ist ja deine Ausgangsfrage oder deine Ausgangsthese gewesen, die Lösungen, die wir anbieten, für die Menschen funktionaler machen. Wenn die so ineffizient und unfunktional und teuer sind, dann ist diese Entwicklung, die ich so dystopisch skizziert habe, nahezu unausweichlich in dem, was vermutlich stattfinden wird.
Ja, das hat ganz vieles von dem, was du gerade gesagt hast, hat mich auch erinnert an die Folge mit Aya Jaff. Letztes Mal habe ich mit Tech-Expertin Aya Jaff über die sogenannte Broligarchie gesprochen, ne? Also dass man letzten Endes infrastrukturell, also wenn Big Tech immer größer wird, immer unkontrolliert größer wird, dass man dann auch einer Infrastruktur ausgeliefert ist, die dann eben auch einzelnen Machthabern, kann man schon sagen, gehört, also einem Bezos, einem Musk, einem Zuckerberg und die dann auch im Zweifel jenseits staatlicher Kontrolle, einfach also unserer staatlicher Kontrolle ja eh, sind ja US-Firmen, dass die dann machen, was sie wollen. So, ne? Und dass das ein immenses Problem darstellt, das sehen wir ja schon bei den sozialen Netzwerken, ne? Das sehen wir ja schon bei den ganzen Geschichten und wenn das jetzt noch viel mehr an den Menschen rangeht, nicht nur ans kommunikative Erleben, nicht nur an die zwischenmenschliche Welt und ans Private, sondern wirklich ans Existenzielle, an uns als Patienten, an uns auch vielleicht als leidende Wesen, manchmal zumindest, als kränkelnde oder natürlich auch in Teilen resiliente. Das ist ein riesen, riesen Problem.
Vielleicht ist das ein guter Punkt, einmal also zu schauen, also während wir, ich hatte das ja jetzt an verschiedenen Stellen immer angesprochen, in Gerechtigkeitsfragen in der Vergangenheit immer eine Konzentration auf Fragen wirtschaftlicher oder ökonomischer Ungleichheit hatten, dann erleben wir ja mit dem Aufkommen dieser Tech-Giganten und solcher technischen Monopolisierungsentwicklung eben nicht nur, sage ich mal, eine Fortsetzung von ökonomischen Ungleichheiten, sondern wir sehen auch eine Konzentration von politischer und auch an anderer Stelle von medialer Macht, die stattfindet und die tatsächlich in einem Dreieck miteinander wirkt. Also mein Eindruck ist, dass es hier dabei geht, dass ja es nicht nur eine Frage ist, finden wir es gut, dass private Firmen eine technische Lösung anbieten oder wäre es besser, dass staatliche, hoheitliche Gesundheitswesen beziehungsweise die ärztliche Selbstverwaltung klassischer Natur in Deutschland entwickelt irgendwelche Lösungen. Sondern es ist ja schon auch so, dass hinter diesen Plattformen, hinter diesen Großkonzernen Menschen stehen, die ein also explizites und ausweisliches Interesse von der Konzentration politischer Macht haben, die mit Peter Thiel, mit Elon Musk, mit Alexander Karp Menschen haben, die sich nicht darauf beschränken, ihre Produkte möglichst erfolgreich auf der Welt zu verkaufen und damit viel Geld zu verdienen, sondern Einfluss zu nehmen auf die Art und Weise, wie wir zusammenleben. Entlang denn so radikaler Thesen wie die von Peter Thiel, dass Demokratie und Freiheit nicht miteinander vereinbar sind, dass hier letztlich die Demokratie zurückgedrängt oder gar abgeschafft werden müsste, um echte, wie er sagt, vollständige Freiheit durchsetzen zu können. Und ich bin ja neben meiner Rolle im Gesundheitsausschuss als gesundheitspolitischer Sprecher meiner Fraktion auch Berichterstatter für den Sanitätsdienst und die Bundeswehrkrankenhäuser im Verteidigungsausschuss und bekomme deshalb viele auch der sicherheitspolitischen Debatten mit. Und es hat mich sehr nachdenklich gestimmt, dass wir neben den hochproblematischen Entwicklungen durch die Anschaffung und Implementierung von Überwachungssoftware wie Palantir zuletzt im Bundestag eine Beschaffungsdebatte darüber hatten, Drohnen anzuschaffen, die einem Startup, ein Rüstungsstartup aus Deutschland gehören, was in weiten Teilen mit Investorenkapital von Peter Thiel letztlich profitiert. Und in der Auseinandersetzung darüber und der Frage, also wer profitiert eigentlich von dieser Monopolisierung von Macht, wird sehr deutlich, dass wir in Deutschland, einem Land, was bisher eine sehr resiliente und gut funktionierende vierte Gewalt, also Presselandschaft in Deutschland hatte, die vielfältig war, meines Erachtens gerade eine Entwicklung wahrnehmen, wo Matthias Döpfner, der praktisch den gesamten Springer-Konzern unter seine Kontrolle gebracht hat, dabei ist, aus einem Medienhaus, was immer eine konservative Blattlinie hat, einen globalen Medienkonzern zu machen, der Monopolstrukturen dazu nutzt, nicht mehr Macht zu kontrollieren, wie es typischerweise der Verfassung nach Aufgabe der vierten Gewalt ist, sondern Macht zu orchestrieren in einem Kickback zwischen wirtschaftlicher Macht, politischer Macht und medialer Macht und davon selber Vorteile zu ziehen. Mhm. Und das treibt mich sehr um. Das treibt mich sehr um und ist in diesem konkreten Drohnenbeispiel, von dem die Familie Döpfner, die da selbst mit Kapital investiert war, auch direkt profitiert hat, etwas, wo man sieht, also hier findet eine Entwicklung statt, die die Funktionsfähigkeit unserer demokratischen Systeme, auch die, sage ich mal, Wehrhaftigkeit gegen solche äußeren Einflüsse total in Frage stellt, ganz massiv gefährdet. Und ich glaube, wir geradezu naiv im politischen Diskurs bisher da sind, welch hochproblematischen Entwicklungen da stattfindet. Springer oder Matthias Döpfner hat ja jetzt gerade den Telegraph, ein langes, traditionsreiches Medienhaus in Großbritannien gekauft, hatte zuletzt Politico in den USA gekauft und die New York Times und andere Medienhäuser berichten ja intensiv darüber, dass er versucht, weitere große Medienzukäufe in den USA zu machen und dort sozusagen sehr von der Gunst von Trump, MAGA und anderen Tech-Größen abhängig ist. Und das extrem stark sozusagen deswegen auch die Berichterstattung von Springer hier in Deutschland, hier in Europa prägt. Wenn man sieht, dass mitten im Wahlkampf Orban in den vergangenen Tagen in der Welt publizieren durfte. Wenn man Elon Musk mitten im Wahlkampf sozusagen mit Gastbeiträgen ist, wenn also Berichterstattung nach Döpfner dafür beten ließ, dass Trump die Wahl gewinnt, nahezu wirklich bizarre Szenen und man jetzt wirklich sagen muss, dass also wiederkehrend Springer dazu übergegangen ist, mit einem Format, was sie Weltwirtschaftsgipfel nennen, Welt, weil wegen der Zeitung Welt, wo sie in Hinterzimmern praktisch unter Chatham House Rules den Kontakt der gesamten Bundesregierung mit großen CEO und Tech-Größen organisieren, kuratieren, bis rein in, zum Generalinspekteur der Bundeswehr, dann treibt mich das sehr um. Und ich muss sagen, also wir sind gutgläubig in Bezug darauf, mit welcher Systematik hier Netzwerke versuchen, also Debattenhoheit, auch die Beeinflussung und Steuerung von Politik in unserem Land mit zu prägen, wie sehr das unsere Mediendemokratie gefährdet und wie wichtig es wäre, sozusagen dort mehr hinzuschauen, die Diskussion zu führen, inwieweit ist eine solche Konzentration von medialer, wirtschaftlicher und politischer Macht im Interesse des Landes und wie weit gefährdet es uns alle, ja.
Werbung. An dieser Stelle eine kurze Werbung vom Sponsor dieses Podcastes, den EWS Schönau, den Stromrebellen für eine gerechte Energiezukunft. Bekannt als die Stromrebellen aus dem Schwarzwald, begann die EWS Schönau vor über 30 Jahren als Elterninitiative gegen Atomkraft. Heute versorgen sie Menschen in ganz Deutschland mit 100% echtem Ökostrom. Unabhängig von Atom- und Kohlekonzernen und genossenschaftlich organisiert. Was die EWS Schönau besonders macht, sie setzen sich für eine dezentrale, bürgernahe Energieversorgung ein. Neben dem Bau und Betrieb eigener Wind- und Solarparks ist ein Herzstück ihres Engagements das eigene Förderprogramm. So fließen jährlich mehrere Millionen Euro in den Einsatz für eine gerechtere Energiezukunft weltweit. Du möchtest gemeinsam mit den EWS für die Energiewende und den Klimaschutz einstehen? Dann erfahre jetzt mehr unter www.ews-schönau.de. Werbung Ende. Ja, ich teile deine Befürchtungen, beziehungsweise auch mich beschäftigt die Radikalisierung von Springer, beziehungsweise die merkliche Radikalisierung unter anderem des Fernsehen und Printmediums, obwohl Print, weiß gar nicht, haben die das, von Welt, ne, von Welt. Ich war früher tatsächlich ein paar Mal während der Pandemie auch Interviewgast bei Welt TV und also vor 5, 6 Jahren. Und ich muss dazu sagen, damals hat man mich, eigentlich verhältnismäßig seriös behandelt und auch, und das war eigentlich eine, da ging es um Verschwörungserzählungen, da habe ich so ein bisschen, also eine meiner Expertisen so ein bisschen in Richtung Telegram und auch ne, was die ganzen Attila Hildmanns und die ganzen Xavier Naidus und so erzählen, da so ein bisschen kritisch und kulturell und politisch eingeordnet. Und ich wurde da mehrfach eigentlich sehr gut behandelt und journalistisch sauber aus meiner Sicht. Aber seitdem, die letzten 5, 6 Jahre, sehe ich auch, dass da sich total viel tut, sich total viel verschiebt. Eine Offenheit in Richtung libertäres Denken, eine Offenheit in Richtung aber auch eigentlich fast schon AfD, so zumindest Anschlussfähigkeit. Oder ein Elon Musk durfte ja sagen, wählt die AfD. Die AfD sind die Tollsten. Und dann hat man da so eine Pseudo-Gegenrede gemacht oder auch, wie du angesprochen hast, das Interview mit der Text von Viktor Orban. Der hatte dann ein kritisches Interview mit Zelensky. Also Orban wird präsentiert, er darf sagen, was er will, und Zelensky wird dann kritisch befragt. So, das ist dann auch so die, ne, also das hat alles mehr als nur ein Geschmäckle. Und ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe auch, habe länger keinen Kontakt mehr zur Welt, auch absichtlich, und habe da auch ein Interview, eine Anfrage auch abgesagt letztes Jahr, einfach weil ich gesagt habe, so nee, das gefällt mir nicht, wie ich das gesamt entwickelt, und auch wenn ihr mich jetzt einladet, da wäre es da gegangen um Charlie Kirk und diese ganze Geschichte um diesen ultrarechten Influencer. Da habe ich dann auch gedacht, so nee, auch wenn ihr mich einladet und dann darf ich so ein bisschen Charlie Kirk mit kritischen Worten einordnen, dann ist mir das zu feigenblattmäßig angesichts der doch insgesamt sehr, sehr rechtslastigen, rechtslibertären Tendenz, die eben komplett auf der Linie ist mit dem, was wir in den USA auch sehen, was wir bei anderen Milliardären sehen. Also auch Matthias Döpfner ist ein Milliardär, hat von Friedrich Springer große Anteile geschenkt bekommen vom Springer Verlag. Und wir sehen ja die Entwicklung. Und dieser Tage hat ein Historiker, ein US-Historiker, Quinn Slobodian, hat ein Buch veröffentlicht, das jetzt auf Deutsch auch erscheint, unter dem Titel Muskismus, also Muskismus, also nach Elon Musk. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich werde es lesen und es ist ganz interessant, was er auch in Interviews sagt. Da sagt er zum Beispiel, Zitat, Musk hat etwas vor, er ist in Europa auf Zerstörung aus. Und zwar will Musk die bestehende parteipolitische Struktur dort zerstören. Er hält die Europäische Union als Institution und die bestehenden etablierten Parteien für Dinosaurier und Anachronismen, die aussterben müssen. Das würde den rechtsextremen Parteien zum Vorteil gereichen. So, das ist alles total besorgniserregend und auch wichtig. Und in der Recherche und in der Vorbereitung von heute, Janosch, habe ich mir natürlich auch angeguckt, was du so machst und ihr so macht und dein Team so auch. Und eine kleine Frage, ihr seid noch auf x.com, also vielleicht nicht du persönlich, aber ihr als, und auch viele Grüne, viele im Deutschen Bundestag sind es. Meine schlichte Frage, warum?
Das ist eine gute und eine total berechtigte Frage. Ich glaube, wenn ich mir das anschaue, nicht weil ich mir irgendetwas vormache, dass ich damit große Anzahlen von Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land erreiche. Also ich kommuniziere da auch nicht in der Art und Weise, wie ich jetzt klassischerweise in einem Bürgergespräch im Wahlkreis oder auf anderen politischen Formaten kommunizieren würde, sondern also meine Analyse und Wahrnehmung ist, dass es nach wie vor so ist, dass Debatten, politische Debatten in diesem Land, aber auch international ganz maßgeblich in den Narrativen dort entstehen und geprägt werden. Und die Frage sozusagen ist nicht so sehr eine nur also eine Alternative, sondern sie ist wirklich in der Art und Weise der Monopolisierung und Funktionsfähigkeit dessen, was da stattfindet, eine, die dazu führt, dass man, dass wir so abhängig sind in den politischen Debatten und Diskursen davon vorzukommen, dass wenn man sich dem entzieht, man entzieht man sich vor allem die eigene Wahrnehmbarkeit, aber nicht sozusagen dessen, was da funktioniert. Ich glaube, man kann das, also ich kann das total verstehen und ich sehe durchaus auch die Argumente derer, die sagen, wenn da niemand mehr mitmachen würde, dann würde es nicht mehr funktionieren. Wir sind aber tatsächlich sozusagen vor der Situation, dass wir in Bezug auf den, wenn ich mir anschaue, wie sehr gelingt es, eine politische Debatte mit einer Idee oder einem Argument zu prägen, nach wie vor ein solches Ungleichgewicht in den Plattformen haben, was viel auch mit der medialen Rezeption zu tun hat. Also wo sind Journalistinnen und Journalisten, wo lesen die bestimmte Positionen, stellen die auch gegenüber. Ich glaube, vor diesem Hintergrund ist es so, dass also bisher ich zu der Bewertung gekommen bin, zu sagen, so schlimm diese Plattform ist, ich konsumiere die kaum selbst sozusagen, bis auf einzelne wenige Accounts, so sehr kann ich auch in meiner politischen Arbeit unmittelbar nachvollziehen, dass also, obwohl ich parallel Blue Sky und auch andere Plattformen bespiele, 90% meines Impacts in digital sozusagen angelegten Debatten dort ihren Ursprung haben so. Und zwar nicht, weil ich es nicht versuche, sondern weil es erkennbarermaßen systematisch bisher so funktioniert. Nicht nur hier in Deutschland, das ist ja auch europäisch insgesamt sozusagen ein Phänomen. Und insofern ist meine, also meine Antwort, so sehr es ein Fehler war, dass wir, glaube ich, lange im Bereich der Klimabewegung also ein Stück weit das Individualverhalten übergegeißelt haben und zu wenig die Verhältnisse politisch adressiert haben, ist es, glaube ich, ein Fehler zu glauben, man könne also das Negative der Plattform durch also sage ich mal Aufforderung an den Einzelnen sich zu entziehen lösen, sondern man wird es eben sozusagen durch die Entflechtung und Regulierung von Plattformen angehen müssen. Davon bin ich fest von überzeugt.
Ich stimme dem letzten Teil auf jeden Fall zu. Es ist sicherlich beides notwendig. Ich denke schon auch, dass wir als Individuen, und das ist übrigens immer wieder Thema auch in diesem Podcast, ne, individueller Einfluss versus systemische Strukturen, das ist etwas, was mich total beschäftigt, was ja auch total spannend ist und auch gar nicht so schnell lösbar ist. Und ich denke schon, dass wir als Individuen da ein bisschen was machen können, indem wir unseren Content verlagern. Es ist ja ein Henne-Ei-Problem irgendwie, ne? Die Plattform ist relevant, weil man da ist, und weil es relevant ist, ist man da, so irgendwie eine Ursache-Wirkung. Also ich denke, da kann man schon ein bisschen was tun. Ich kann nur vielleicht meinen Wunsch äußern oder meine Hoffnung. Ich fände es richtig toll, wenn die Grünen morgen sagen würden, zum Beispiel, wir posten nicht mehr auf x.com, keiner von uns, das ist ein toxischer Laden, der hat mit Elon Musk einen Typen am Kopf, der Rechtsextreme fördert, der Europa schwächen will, und das kann doch so eigentlich nicht so schwer sein, würde man sich erhoffen. Aber du hast recht, es ist schwer. Wenn man stattfinden will, dann kann man sicherlich unterschiedliche Kanäle nutzen, aber dann ist es natürlich schwer, Big Tech auch zumindest in hundertprozentiger Glaubwürdigkeit zu kritisieren. Und ich übrigens, ich nehme mich nicht aus, ne? Ich nutze auch Instagram, ich nutze Meta-Plattformen, ich nutze selber Plattformen, wo man auch, also wo hört es dann auf? Ne? Wie heilig muss man denn sein? Ne? Wie puristisch geht das Ganze? Das ist natürlich eine Frage, die man stellen kann. Vielleicht nochmal ein Zitat für diesen Quince Libodian. Wie gesagt, Maskismus scheint das Buch, so heißt das Buch, und der Gedanken scheint interessant zu sein. Er schreibt: Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum Regierungen X weiterhin für ihre offiziellen Angelegenheiten nutzen. Dabei hat sich X unter Musk zu einer Plattform entwickelt, die eine internationalistische Gemeinschaft der extremen Rechten zusammenschweißen will. Und Zitat Ende. Und so sehe ich das tatsächlich auch, und das ist für mich ein guter Grund dagegen. Ja, die Zeit läuft uns nicht davon, aber wir haben total viel schon besprochen, aber so langsam geht es in Richtung Ende. Ich würde, vielleicht ist das so ein ganz gutes Stichwort, so mal besprechen, was können wir denn jetzt tun? Wir haben den Leuten, die jetzt hier zuhören, ganz viel aufgetischt. Wir haben jetzt erstmal aufgetischt, läuft nicht optimal im Gesundheitswesen. KI ist einerseits total spannend, tut sich viel, bietet viele Chancen, auch gerade professionell in der Medizin. Andererseits gehören diese KI-Softwares problematischen Firmen, die viel politischen Einfluss wollen. Was kann man denn jetzt, was würdest du denn als Tipp mitgeben? Was kann man denn jetzt so als Handlungstipp vielleicht auch? Kann man, also, oder bist du da eher kollektivistisch und sagst, das muss man auf Makroebene lösen, und was jetzt einzelne Menschen, die zuhören, tun oder lassen, das ist gar nicht so wichtig? Oder was möchtest du den Hörern mitgeben als politischen Ratschlag, vielleicht auch in Richtung Selbstwirksamkeit, vielleicht auch sowas?
Du bist ja eingestiegen mit der Frage in der Metapher des Patienten. Und wenn ich jetzt da einmal sozusagen zum Ende hin als Arzt draufschaue, dann würde ich, glaube ich, sagen, also, dass dieser Patient unserer Gesellschaft mit seiner aufwachsend schweren chronischen Erkrankungen mit verschiedenen akuten Symptomen vielleicht dreierlei Dinge bräuchte, über die wir jetzt intensiv in der Analyse gesprochen haben. Ich glaube, im Bereich des Gesundheitswesens dürfen wir uns nicht darauf verlassen oder beschränken, dass dieses System in der Vergangenheit alles in allem gut funktioniert hat, sondern wir brauchen sehr umfassende, mutige Reformen, die Qualität, Wirtschaftlichkeit, Effizienz entlang der Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten einerseits und dem Personal andererseits in den Mittelpunkt stellen. Primärarztsystem, Notfallreform, bessere Krankenhausversorgung, Regulierung von Arzneimittelpreisen. Wir haben über viele sozusagen ansatzweise gesprochen. Zweitens, in Bezug auf die Gesamtgesellschaft halte ich die Auseinandersetzung mit der Funktionsfähigkeit unserer Mediendemokratie, mit der Konzentration medialer Macht, insbesondere am Beispiel Matthias Döpfner und Springer, für ganz wichtig und essentiell. Und du hast recht sozusagen, da es ja verknüpft ist, also Matthias Döpfner eng befreundet ist mit Peter Thiel, Alexander Karp und anderen Tech-Größen, ist es nicht nur eine Auseinandersetzung unserer Gesellschaft mit der vierten Gewalt, sondern auch, wenn man so will, der fünften, also den sozialen Plattformen und ihrer Regulierung und Funktionsfähigkeit. Das betrifft einerseits auf europäischer Ebene Plattformregulierung und deren Durchsetzung. Ich gehe da noch weiter. Ich glaube, wir müssen wirklich mit Instrumenten des Gefahrenabwehrrechts schauen, wo zünden diese Plattformen unser Land an und machen es gefährlich, bis rein in den Kinder- und Jugendschutz. Das wäre nochmal eine ganz eigene Debatte. Aber jetzt in konkreter Art und Weise da, also mit einer politischen Debatte darüber, wie wollen wir leben miteinander und was soll hier sein, uns beschäftigen. Und an dritter Stelle würde ich nennen, braucht dieser Patient, und das ist eher vielleicht die langfristige Therapie, weniger die Akutmaßnahme, also ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen der Offenheit und auch der Neugierde, die es braucht, also dieses neue Zeitalter der künstlichen Intelligenz als Befreiung und Chance zu begreifen und also als Labor dort auch auszuprobieren, wie wir unser Leben menschlicher und besser gestalten können, wo das ganz, ganz viele neue Chancen bietet. Und andererseits in diesem Entdecken einen so kontinuierlichen Debatten- und Reflexionsprozess, vor allem politischer Natur, wo braucht es auch Regeln, die dafür sorgt, dass eben Gefahren, Risiken, die damit einhergehen, uns nicht vernichten oder die Nachteile des Ganzen am Ende überwiegen lassen. Das wäre vielleicht sozusagen mein, wenn ich so will, therapeutischer oder ärztlicher Befund, der sicherlich nicht vollständig oder abschließend ist, aber so entlang der Sachen, die wir besprochen haben, das, was ich, glaube ich, mir als Bürger wünschen würde, als politischer Mensch versuche umzusetzen und natürlich auch aus der ärztlichen Perspektive mich umtreibt in Bezug auf meine Patientinnen und Patienten einerseits und die Kolleginnen und Kollegen andererseits.
Das finde ich gut, besonders die Idee, dass man KI ein bisschen vielleicht auch offener, also dass man sich nicht nur angesichts der Probleme auch das Positive versperrt. Das finde ich persönlich sehr gut und nehme es da gerne mit, weil ich so ein bisschen, nicht nur weil ich mit Terminator aufgewachsen bin und das sehr wertschätze und diese dystopischen Zukunftsvisionen irgendwie auch interessant finde und diese Weltuntergangsszenarien mich irgendwie auf fiktionaler Ebene zumindest interessieren, probiere ich da nicht in der echten Welt auch überkritisch zu sein. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp, auch das Gute zu sehen. Und dann jetzt meine letzte Frage an dich. Ich frage Gäste gerne nach Empfehlungen, also auch einfach jetzt allgemein. Hast du irgendwas, was dich momentan begeistert, sei es ein Buch, sei es ein Podcast, ein Film, eine Serie, irgendwas, wo du sagst, das ist cool, eine Forschungsrichtung, jemanden, oder meinetwegen auch eine Firma, irgendwer, wo du sagst, da leistet jemand was, da passiert was, da könnten mal mehr Leute hinschauen oder das finde ich gut. Hast du da irgendwas in die Richtung?
Vielleicht dreierlei. Also diese ganze Frage, was bedeutet Big Tech und Entwicklung fürs Gesundheitswesen? Da will ich sehr empfehlen, Ferdinand Gerlach, dem langjährigen Vorsitzenden des Sachverständigenrats der Bundesregierung, zu folgen, auf Plattformen, aber auch in der analogen Welt bei verschiedenen Vortragsreisen, wo er sich ganz zentral und intensiv mit dieser Frage beschäftigt und dazu in sehr vielen anschaulichen Beispielen immer wieder berichtet. Zweitens auf internationaler Ebene, wenn man so will, als Pendant dazu, Erik Topol, der ein tolles Buch geschrieben hat, The Patient Will See You, was sozusagen den Perspektivwechsel dieses einzelnen Menschen in dieser sich völlig verändernden Form der Gesundheitsversorgung in Zeiten von Big Tech und KI sehr anschaulich schildert und auch aufzeigt, was dort auch an guten wie gefährlichen Entwicklungen möglich ist. Und drittens, glaube ich, lade ich alle Menschen ein, sich in der Verflechtung und Auseinandersetzung dessen, was im Springer-Konzern gerade medial stattfindet, die aktuelle Berichterstattung und das, was da kommt, nochmal intensiver anzuschauen, weil es manchmal ein bisschen untergeht im Gesamtrauschen, aber in seiner Bedeutung gar nicht ausdrücklich genug unterstrichen werden kann. Ich denke, da lohnt sich den Meldungen und Berichterstattungen vieler Journalistinnen, gerade international, die das aufzeigen, Achtung zu schenken und selbst sozusagen zu gucken, was hat das eigentlich für Konsequenzen und Bedeutung für die Art, wie wir demokratisch miteinander Dinge aushandeln, entscheiden in diesem Land. Insofern auch das vielleicht noch ein dritter Tipp.
Danke für die drei Tipps. Alles richtig gute Empfehlungen. Riesige Baustellen. Das Gespräch auch heute hätte auch ganz anders verlaufen können. Ich habe auch sehr viel mehr vorbereitet. Du hast mir sehr viel mehr Expertise. Nichtsdestoweniger, das war ein total informative, knapp über eine Stunde. Das hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst. Ich bedanke mich für deine Zeit und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen guten Tag und danke an alle, die zuhören. Ihr könnt Janosch Dahm natürlich auch folgen auf Blue Sky, auf Instagram, Ja, vor allen Dingen dort. Ob ihr es auf anderen Plattformen, die wir jetzt mal nicht erwähnen, tut, das überlasse ich euch. Nein, ihr könnt ja und auch seine Arbeit natürlich Homepage auschecken. So, guckt gerne, was Janosch Stamm macht. Es ist auf jeden Fall spannend. Und danke für deine Arbeit, danke für das Gespräch und für deine Expertise. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen guten Tag.
Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Jan, für die Einladung und das gute Gespräch.